boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Boldly Pod Star Trek im Review. Ich bin der Markus und mir zugeschaltet, wie so oft, ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Hallo Jan.
Hallo Markus.
Hallo. Kurz noch vorab, ihr wisst ja, ihr könnt uns gerne zu allem was schreiben. Wir sind ja überall erreichbar auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube und generell. Wenn ihr irgendwas zu Star Trek sagen wollt, zu dieser Folge oder zu unserem Podcast, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden.
Weil du sagtest gerade so, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dann sollt ihr
nicht
euch melden.
Irgendwas,
aber
ja.
Ich würde
wenn
das
ihr was zu diesem Thema sagen habt.
Du kennst das Internet.
Ja, ja, leider ja. Ja, wir sind ja heute hier zusammengekommen, eine ganz besondere Folge zu besprechen.
Mhm. Als meine Frau den Titel gelesen hat, hat sie als erstes gesagt, oh mein Gott, die werden die ganze Zeit nur diskutieren.
Ja, ja. Mal sehen. Also ich muss sagen, ja.
Ja. Also, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, oder?
Das sehen wir dann gleich, an welche Punkte wir uns da irgendwie festlaufen oder auch nicht. Mal sehen. Ja, ansonsten, ich habe saubere Zähne, war beim Zahnarzt und bin jetzt auf jeden Fall bereit für diese Folge. Auch wenn das
und ich habe wieder ein funktionierendes Fahrrad, nachdem ich das... gestern habe ich es weggebracht und heute tatsächlich schon wieder gekriegt. Eigentlich sollte ich es gestern direkt wieder mitnehmen können, weil aber der Mensch, der das machen sollte, hatte leider Rücken. Der war an dem Tag nicht da.
Ach Gott, der Arme. Aber gut, dann geht es relativ schnell trotzdem. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt ein Fahrrad hast. Ich sehe dich immer nur irgendwelche Kameras kaufen oder sammeln.
Ja, das ja.
Mhm. Das wird ein echtes Problem.
Langsam. Nein, ich habe kein Problem. Ihr habt ein Problem.
Ja, genau. Ja, ich fange da hinten schon irgendwie die Kameras aus den Kisten raus oder so.
Ich stehe in die andere Richtung.
Okay, na gut.
Jedenfalls war die Reparatur vom Fahrrad teurer als die vom Auto und das soll ja auch schon was heißen.
Ja gut, Fahrräder kann man auch gerne Geld für ausgeben. Naja, aber einen fahrenden Untersatz soll man haben.
Ja, wie gesagt, im Sommer benutze ich das ja eigentlich mehr als mein Auto.
Ja, das
also,
ist auch vernünftig.
Wenn mal Sommer ist, nicht so ein Ding, was wir jetzt zur Zeit draußen haben, dieses, man weiß nicht, ist es jetzt schwül oder regnet es gleich oder...
Ja, es ist so ein bisschen Regenzeit.
Es ist so ein bisschen ferenginar.
Ja. Ja, stimmt. Aber zu warm wahrscheinlich.
Also, naja. Weiß nicht, keine Ahnung.
Naja, vielleicht entdecken wir die Schnecken ja auch noch als Delikatesse.
Ja, ganz genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Die ganzen Schnecken dieses Jahr, das ist wirklich wie Ferengina. Wahrscheinlich haben die deshalb das Slug-O-Cola.
Slug-O-Cola. Naja, okay. Heute besprechen wir die Folge 9 aus der zweiten Staffel. The Measure of a Man, wem gehört Data?
Engage. Also damals war es CBS, glaube ich.
Ja.
Mittlerweile, ich habe den Überblick verloren, wem gehört eigentlich Star Trek mittlerweile?
Paramount?
Ja, aber wem gehört Paramount? Also Paramount ist ja nicht mehr, oder? Die sind ja irgendwie...
Nestle? Keine Ahnung.
Ja,
letzten Endes gehört alles Nestle. Also
Procter & Gamble oder sowas.
Ja, genau. Und Data gehört auch dazu. Das ist richtig. Ja.
Sternzeit 42523,7.
Es ist schön, dass du immer die Sternzeit auf jeden Fall notierst. Ich denke da nicht dran, weil die sagt mir meistens eh nichts aus, wenn sie sich mal verwechselt hat, wenn eine Folge vor der anderen Folge spielt.
Ja, ja genau, deswegen habe ich es mir jetzt mal angefangen aufzuschreiben, einfach nur um zu wissen, ob sie wieder irgendwo die Sendereihenfolge verdreht hatten.
Ja, auf jeden Fall. Die Enterprise erreicht eine neue Sternenbasis, die Sternenbasis 173.
Die mir sehr bekannt vorkommt irgendwie.
Ja.
Wo hatten wir dieses Modell doch schon mal? Ich habe vergessen, wo. Du weißt das, du hast nachgeguckt.
Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich kann es mal eben nach. Ich weiß, es stand da drin. Warte. Wo haben wir es denn hier? Yucatan? Nein, das ist gar nicht. Dayton. Ihre erste Ehe. Ihre Rückkehr nach Dayton. Wenn etwas grün wird.
Oh mein Gott.
Was denn? Na, Erinnerung freigeschaltet.
Eine Muschel ist faul, wenn sie grün wird, blau wird oder zum Himmel stinkt.
Achso, mit dem Test für dieses Restaurant, ne? Mit diesem Hähnchen- und Austern-Restaurant, um Gottes. Genau. Wieso weiß ich sowas? Wieso ist mein Gehirn mit so einer Scheiße besetzt? Ich kann mich an alle Alf-Episoden noch erinnern. Das ist
wir
Horror.
Sind Kinder der 80er, das ist so.
Das ist ja furchtbar.
Geht auch nicht wieder weg.
Es geht gar nicht.
Die Jugend von heute oder nicht mehr Jugend von heute, die jetzt so 20 sind, die erinnern sich halt an SpongeBob oder was. Keine Ahnung.
Ja, daran erinnere ich mich auch. Die Sternenbasis 173 wurde schon mal verwendet als Regula One, die anscheinend als Orbital-Office-Komplex oder sowas benutzt worden ist. Die ist halt von dem Maßstab ein bisschen off. Also man sieht, ich finde, das passt auch so nicht gar nicht zusammen, wenn man das da sieht. Die Enterprise davor und dann dieses etwas grobschlächtige Teil im Hintergrund, was da so rumschwebt. Ja. Also wenn man drauf achtet, dann fällt es einem auf. Aber es stimmt, dieses Ding wurde auch schon mal früher benutzt. Es ist nämlich eigentlich ein Modell, was sowohl im ersten Film in The Motion Picture vorkommt, in Dead Sound is Khan, und es kommt in späteren The Next Generation Folgen bei Deep Space Nine, Voyager auch nochmal vor, also als Modell. Okay. Und anscheinend haben sie es sogar bei Lower Decks nochmal verwurstet und mit eingebaut, aber nicht als Modell. Ja, gut, halt.
Bei Lower Decks verwursten sie alles, es ist halt
Lower Decks. Das ist so, das stimmt. Dort, auf dieser Station, soll wohl unter anderem ein Crewwechsel durchgeführt werden. Und während dieses Aufenthalts an dieser Station sitzen vier der leitenden Angestellten, Chief Miles O'Brien, Commander Riker, Data und die Pulaski zusammen, um halt ein Pokerspiel zu machen.
Das erste Pokerspiel überhaupt, das wir sehen.
Richtig, das erste, was wir sehen, was ja dann sozusagen auch ein mitbegleitendes Ding wird durch die ganze Serie, ne, bis zur allerletzten Folge, letzte Szene sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ja, sie sitzen halt um den Tisch und Data, der natürlich alle Regeln auswendig gelernt hat.
Er hat das Buch gelesen.
Ja, mansplained oder androidsplained so ein bisschen das Spiel für alle, obwohl alle wissen, wie es funktioniert. Wo ich sagen muss, ich bin ja nicht so ein Kartenspieler und ich habe mit Poker ja auch nicht so viel am Hut. Ja. Ich musste mir die Szene jetzt mal genau angucken, weil sie spielen ja dann und...
Das ist seltsam.
Ja, es ist, geht halt sehr schnell, dass also Pulaski und LaForge aussteigen beim Spiel. Dann bekommt Riker noch eine Herz-5-Karte, hat also drei Herzen auf der Hand. Mhm. Und Data hat zwei Damen und ein Ass und dann erhöhen sie nochmal. Und dann bekommt Riker noch ein Herz-4 dazu. Data wirft einen Blick auf seine Karte und der hat halt noch eine Königin da drunter. Und also was ja schon mal eigentlich ganz gut ist, wahrscheinlich. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Pokerspieler.
Ja, ich muss dazu sagen, ich hab ja mit meiner Frau und auch ein paar anderen Leuten hin und wieder mal Poker gespielt.
Ja.
Nun haben wir allerdings nie, was ist das da? Four Cards?
Ich habe die Dinge jetzt vergessen. Maximal. Wie das heißt. Ich habe mit Kartenspielen wirklich nichts am Hut. Also kannst du mir erzählen, was du willst.
Wir haben mal nachgeschlagen dann. Das Internet weiß ja alles. Und es gibt offensichtlich einen Menschen, der Ahnung davon hat, der diese Szenen analysiert hat. Okay. Und der Meinung war, dass das totaler Quatsch ist. Das ganze Ding ist eigentlich total Blödsinn. Also es fängt damit an...
Das ist natürlich schon wieder doof. Ich meine, ich muss es persönlich ja nicht verstehen, weil ich das Spiel nicht spiele. Aber es wäre ja cool, wenn die Leute, die es spielen, deswegen es nachvollziehbar wäre für die an der Stelle.
Ja, es ist irgendwie so nach dem Motto, das ist so rein für TV gemacht mal wieder. Also so diese typischen Film-Poker-Sachen. Also wenn der Miles zum Beispiel sagt von wegen, that's too rich for me. So nach dem Motto, das ist so ein Satz, den man einfach in so einer Sendung sagen muss irgendwie offensichtlich.
Ja, und, aber das ist ja eigentlich doof, oder? Ich meine, das ist an der Stelle so ein bisschen schludern.
Ja, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, die auch der Typ da in seinem Blog stehen hatte. Das zum einen, der Data hat offen auf dem Tisch liegen zwei Damen.
Mhm.
Und die Pocket-Dame sehen wir nicht.
Ja.
Also erstmal nicht. Dass der die umdreht, ist eigentlich nur dafür da, dass wir sehen, dass er noch eine dritte Dame hat. Damit wir denken, oh, der hat aber ein gutes Blatt.
Er müsste eigentlich schon wissen, dass er die hat, ne? Also,
genau. Er hat ja am Anfang auch selber drunter geguckt. Mhm. Während der Riker hat die vier Herzen offen da liegen. Und es macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn, dass da überhaupt irgendwas noch geboten wird, weil der Data hat zwei Damen. Das heißt, also entweder spekuliert er darauf, dass der Riker kein weiteres Herz hat und er bietet weiter, oder er sagt, er hat kein weiteres Herz und er bietet. Dass er noch eine dritte Dame hat, ist völlig irrelevant, weil zwei Damen schlagen auf jeden Fall ein Nichts, was der Riker hätte.
Da so gesehen tatsächlich dafür sich keine Ahnung vom Spiel hatte, dachte ich mich auch irgendwie, ist das ganze, also ein Punkteverhältnis ja anscheinend schon überhaupt ziemlich schief. Was sollte das?
Also das ist irgendwie, also wenn der Riker wirklich gewollt hätte, dass er den Data rausgärt oder die anderen Leute davon abhält, weiterzuspielen, hätte er viel aggressiver setzen müssen. Der bietet aber immer nur die fünf was auch immer, Credits, die Minimum wohl offensichtlich sind in dem Spiel.
Ja.
Und nicht mehr.
Ja, das stimmt. Naja, wie dem auch sei, der Geschichte folgend ist Data auf jeden Fall relativ zögerlich, als er dann gegen Riker spielt und will auch rausfinden, ob Riker jetzt gerade sein Pokerface aufgesetzt hat, was er natürlich überhaupt nicht drauf eingeht. Und dann gibt Data auch nach und sagt, dass er raus ist und gemäß des Drehbuchs hat Riker gewonnen, weil Data einfach aufgegeben hat, nicht weil er die besseren Karten hatte.
Also er hat nur deshalb gewonnen, weil
er hat geblufft halt.
Data ein Chicken ist.
Genau. Data kann das nicht so ganz parsen, warum er es verloren hat.
Der sitzt so wirklich so da, so 404, was?
Ja, genau. Und Pulaski erklärt ihm dann halt nochmal, ja, es hat halt auch ein bisschen was mit Instinkt zu tun, da docksplaint sie ihn so ein bisschen dann so zurück. Was dann mal wieder so ein bisschen zeigt, dass ja Data sehr dann doch glaubt, dass alles so nach Regeln läuft und das ist eigentlich dann doch recht einfach sein müsste, das zu spielen, wie er auch am Anfang sagt, ist es aber halt nicht wirklich für ihn. Ne? Also ist eine kleine Lektion daraus.
Ja, und dann sagt die Pulaski vor allen Dingen irgendein Spiel an, was auch irgendwie total seltsam ist, was ich selber noch nie gehört habe.
Sagt sie, jetzt gehen wir mal in die Vollen hier, jetzt spiel mal richtig, aber keine Ahnung, was es ist.
Wo dieser Typ in seinem Blog dann irgendwie so sagte, an der Stelle hätte er so richtig Angst vor der Frau, weil die würde wahrscheinlich irgendwie abends auf 10 vorne noch irgendwelche Hahnenkämpfe veranstalten, weil dieses Adrenalin-Junkie-Zeug, was sie da spielen würde.
Okay. Das wäre irgendwie. Also wenn du den Link zu diesem Blog noch irgendwo findest,
muss ich mal rausgucken,
dann
packen wir
den gerne
irgendwo
mit rein. Ja.
Ja.
Ja, währenddessen befindet sich Picard auf dieser Station 173 und trinkt sich da seinen Tee. Und dann sieht er auf jeden Fall eine Dame in dem Laden und es ist Captain Philippa Louvois. Mit der hat er eine etwas schwierige Beziehung mit dieser Frau.
Ja, mit der hat er Beef, aber
ja,
heftig.
Also als er sie sieht, denkt er sich schon so, oh mein Gott, hoffentlich sieht sie mich nicht, so
die
ungefähr.
Wieder.
Ja, die sind natürlich,
geht er aber selber dahin, ne, irgendwie.
Ja, er geht dahin, es bleibt alles so, es ist schwer zu sagen, professionell, freundlich. Mhm.
Courtesy, ja. Aber nicht
ja,
so wirklich.
Ja, aber andererseits, wenn er so könnte, wie er wollte, wie sie vermutet, sagt sie, würde sie am liebsten einen Stuhl über den Kopf ziehen oder so. Die Sache ist halt diese Louvois war damals bei dem Kriegsgerichtsverfahren gegen Picard verantwortlich. Ich glaube, als er die USS Stargazer verloren hat, ne? Darum ging es ja, glaube ich.
Ja.
Sie war dann zeitlang quasi nicht im Dienst der Sternflotte, ist jetzt zurück, also auch wieder als Juristin. Und Picard vermutet halt, dass sie wegen ihrem verletzten Stolz damals gegangen wäre. Also sie haben da wirklich eine Diskussion darüber, wie sie arbeitet und ob sie dem Picard persönlich was wollte oder nicht. Und sie sagt eigentlich, nee, ich habe alles gemäß meiner Pflichten gemacht und so. Mhm. Also war kein Spiel für sie, sondern es war wirklich, diente alles der Wahrheitsfindung. Sie hat also ihren Job sehr ernst genommen, aber Picard hat da irgendwie immer noch ein Beef mit ihr. Also er hat nichts für sie übrig.
Nachtragen.
Ist reichlich also nachtragend an dieser Stelle tatsächlich,
Am Anfang der Szene, wo er so nach oben guckt und sie so anaugt, denkt man ja zuerst, oh, schon wieder eine alte Flamme von ihm.
Ja.
So nach dem Motto, hat er wieder in jedem Hafen eine.
Ja.
Aber das stellt sich dann wohl raus, nee.
Ja, es ist auch sehr schön, wie sie dann sagt, sie ist froh, ihn zu sehen, weil es gibt ihrem Universum Ordnung, zu wissen, dass er immer noch derselbe arrogante Kerl ist wie immer, aber gleichzeitig sagt sie aber auch, dass sie ihn irgendwie total sexy findet, ist also völlig widersprüchliche Botschaften, er findet das auch in dem Moment total unangemessen doof irgendwie, glaube ich.
Ja, also überhaupt so, diese ganze Konversation ist voll von irgendwelchen kleinen Sticheleien, als er so sagt von wegen, wir haben uns jetzt 10 Jahre nicht gesehen, aber so wie du das jetzt sagst, klingt das so, als hätten wir uns 50 nicht gesehen, worauf ich mir denke, hat er sie gerade alt genannt? Und was war das?
Ja, hat schon ein bisschen sowas, so eine Dialogqualität aus Denver-Clan, wenn da die Alexis und die, wie hieß sie noch, Chris, immer aufeinander losgegangen sind. Ja, also so in dieser Richtung halt. So, es ist so, ja, so Bitchfight irgendwie so ein bisschen.
Ein bisschen.
Diese Philippa Louvois ist auf jeden Fall auf der Station jetzt zuständig als sozusagen die juristische Instanz da. Ist sie sowas wie eine Richterin oder sowas? Also bisher ist sie die Scheint erste ja so, da ne? und die einzige, alles was sie zur Verfügung hat, ist ein verängstigter Lieutenant. Dann hat sie, sagt sie ja, ne, so als Assistenten. Ja.
Den und wir auch gar nicht zu sehen kriegen vor allen Dingen, das finde ich auch sehr witzig in dieser Serie.
Ja, komisch. Ja, sollte man eigentlich meinen, dass er ihr Assistent ist und dann auch bei diesen ganzen Verhandlungen jetzt dabei wäre oder so. Nein. Ja,
dass er wenigstens irgendwelche Handreichungen macht, so nach dem Motto, hier ist Evidence Number A oder sowas. Exhibit, schlag mich tot.
Genau, also die ganze Veranstaltung auf der Station ist auch relativ karg besetzt, also sie ist da noch recht alleine, aber sie wollte anscheinend unbedingt in irgendeinem hinterletzten Winkel der Galaxis irgendwie die Gerichtsbarkeit vertreten für die Föderation, scheint so zu sein, oder für die Sternenflotte. Ja,
wahrscheinlich hat die auch ein Beef mit der Sternenflotte oder sowas, keine Ahnung. Die scheint ja Beef mit allen zu haben.
Ja, es mag sein. Also von ihrer Natur her kann ich mir doch gut vorstellen. Sie ist auch ein bisschen süffisant immer teilweise.
Auf Krawall gebürstet, wie man so schön sagt.
Genau, richtig. Während sie dann halt in gemeinsame Erinnerungen schwelgen, um es mal so auszudrücken, von ihren Zusammenkünften vor Gericht, wird das Paar dann von Admiral Nakamura angesprochen, der in Begleitung von Commander Bruce Maddox ist, einem Kybernetiker der Sternenflotte. Und auf Bitten des Admirals führt Picard Maddox und Nakamura dann auf der Enterprise herum, also so eine kleine Begehung.
Wenn ich den Namen Maddox höre, höre ich in meinen Ohren ja immer Mad Dogs. Ist das so ein verrückter Hund oder was?
Ja, ja, genau. Es ist auch übrigens auch nicht derselbe Schauspieler, der später bei Picard den Maddox gespielt hat, oder? Das kommt ja wieder vor in der...
Ich weiß nicht. Kann sein, dass sie den neu besetzt haben. Also es ist auf jeden Fall derselbe Maddox, der später in TNG nochmal vorkommt.
Der kommt nochmal vor, auf jeden Fall. Das ist richtig. In Picard wurde er von John Ailes dargestellt. Nee, es ist auf jeden Fall nicht derselbe Schauspieler. Hätte man eigentlich trotzdem machen können. Ist dem irgendwas zugestoßen?
Müsste man mal nachforschen, ja.
Hier steht nichts. Ja, aus irgendeinem Grund hat er ihn auf jeden Fall dann nicht nochmal gespielt anscheinend. Ja, sie sind dann halt auf der Enterprise, kommen bis zur Brücke.
Mhm. Und der Data guckt schon so komisch.
Ja, der Maddox ist ja auch schon total interessiert an dem Data, als sie reinkommen. Der blickt nur auf den.
Data feels a bit uneasy.
Ja, genau. Was ich komisch finde, dass er es überhaupt so bemerkt. Also es ist ja so eigentlich normalerweise so eine menschliche, das ist ja schon eine menschliche Regung eigentlich, dieses so, hä, guck mich da jemand an?
Dieses Predator-Verhalten, was der Maddox da an den Tag legt, der guckt sich ja so an wie so ein pädophiler 13-jähriges Mädchen.
Ja, das ist ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ja, so sehr fixiert auf den. Das stimmt. Dieser Admiral Nakamura hat so noch so ein bisschen Geplänkel mit dem Picard, bis dann der Maddox mal irgendwie darauf hinweist, dass er ja eigentlich auch noch ein Anliegen hat und er dem
erklärt. Ne? Wir haben noch einen Termin.
Ja, genau. Also er eröffnet dann halt, dass Maddox gerne an und mit Data arbeiten würde. Maddox begrüßt dann Data und Data erzählt auch, dass Maddox damals der Einzige war, der sich dagegen ausgesprochen hat, dass er an die Starfleet, also an die Sternflottenakademie zugelassen wird, überhaupt zur Sternflotte gehören soll, ne? Interessanterweise.
Ja. Aufgrund der Tatsache, dass er kein lebendiges Wesen wäre oder irgendwas.
Richtig, genau, das war die Begründung, dass Data halt nicht keine empfindungsfähige Lebensform wäre. Maddox erklärt halt, dass er Data gerne mitnehmen möchte und ihn sozusagen auseinandernehmen möchte, um zu gucken, wie er funktioniert. War also zur Überraschung aller. Es gibt daraufhin dann halt ein Gespräch in der Beobachtungslounge mit Picard, Riker und Data und der Maddox ist dabei und erklärt halt eigentlich mehr Picard und Riker, weniger dem Data, was er vorhat.
Ja, der sitzt dabei und es wird über ihn gesprochen, aber nicht mit ihm. Das ist
Der Maddox spricht auch als S an und nicht als er, ne, an der Stelle.
Das ist so an der Stelle, das hat mich unheimlich daran erinnert, wie sie über das Kind von der Deanna gesprochen haben, aber nicht mit Deanna.
Ja, so.
Das weiß der Data, wie sich das anfühlt.
Ja, das stimmt wohl. Ja, dieser Maddox möchte halt wissen, wie Dr. Noonien Sung bestimmte technische Herausforderungen bei der Entwicklung von Datas positronischem Gehirn überwinden konnte. Und Data ist tatsächlich auch irgendwie fasziniert von dem, was Maddox machen möchte, ne, eigentlich. Mhm. Und Maddox erzählt aber dann auch, dass er beabsichtigt, Datas Erinnerungen aus seinem Positronengehirn auf einen Großcomputer zu übertragen und Data dann zu deaktivieren und zu zerlegen. In der Hoffnung, so genügend technisches Wissen zu erlangen, um weitere Androiden des Typs wie Data zu bauen. Ne? Woraufhin Data dann auch mal so fragt, ob Maddox denn ein positronisches Gehirnmodell gebaut hat und den wichtigsten Schritt gelöst hat, nämlich anscheinend irgendeinen Elektronenwiderstand in den neuralen Fäden irgendwie aufzulösen oder sowas.
Ja, es ist alles sehr, sehr schwammig. Also ja. Nicht nur, dass das, also der Data sagt ja, you're a bit vague on the specifics. Und also nicht nur das, es ist auch für den Zuhörer so ein bisschen vage, was da eigentlich überhaupt abgehen soll.
Naja, wahrscheinlich müssen nur die beiden das verstehen. Also wenn es da irgendwas mit den Elektronenwiderstand in den neuralen Fäden gibt, was so essentiell wichtig ist und der Maddox das noch nicht gelöst hat, ist es für Data ein Problem?
Ich dachte, es ist ein positronisches Gehirn. Was hat das mit Elektronen zu tun? Jetzt bin ich irgendwie, ich bin da gerade wieder so ein bisschen verwirrt. Also,
ja, du hörst wirklich genau hin tatsächlich, da hast du recht.
Ja, ja.
Naja, Maddox gibt auf jeden Fall zu, dass er da noch nicht so weit gekommen ist, plant aber Datas funktionierende Filamentverbindung in seinem vorderen Cortex zu untersuchen. Und Data weist darauf hin, dass Maddox' Modell anscheinend nicht funktionieren wird. Also Maddox meint dann halt, ja, das wäre aber doch vernachlässigbar, was Data nicht so sieht, weil immerhin geht es ja um seine Erinnerungen und seinen Kopf irgendwie. Also er kommt zum Schluss, dass Maddox halt nicht über die ausreichend technischen Kenntnisse verfügt, um die Prozedur sicher durchzuführen. Und Picard unterstützt ihn auch so in dem Sinne, dass er das nicht von ihm verlangen kann. Also,
aber ich kann doch.
Ja, genau. Maddox ist halt vorbereitet auf die Situation, hat schon damit gerechnet und legt halt Befehle des Sternenflottenkommandos vor, die Data von der Enterprise abziehen würden. Und dann müsste er halt mit zu dieser Sternbasis 173 kommen, wo er halt arbeitet und befiehlt Data halt am nächsten Morgen pünktlich um 9 Uhr vor der Tür zu stehen, ne, um anzufangen.
Der grinst dabei vor allen Dingen so nach der ich bin vorbereitet. Ja, und der Picard guckt so, fuck you.
Der ist sehr von sich überzeugt, glaube ich auch. Obwohl er nicht so viel auf dem Kasten hat anscheinend bisher.
Ja, die technischen Probleme lässt er so ein bisschen unter den Tisch fallen. Er verhofft halt offensichtlich seine eigentlich vorhandenen technischen Probleme dadurch zu lösen, dass er eben den Data auseinanderbaut.
Ja, genau.
Und wenn der dabei halt irgendwie kaputt geht, dann, naja, ist halt so.
Das Risiko nimmt er auf jeden Fall in Kauf, ja. Picard versucht dann auch später nochmal mit Data zu reden und Data auch davon zu überzeugen, sich Maddox-Verfahren zu unterziehen, weil es ist ein Befehl und Picard muss sich halt dem Befehl beugen als Sternenflottenoffizier. Er versucht es halt bloß irgendwie jetzt ein bisschen mehr auf die nette Art und daraufhin entgegnet Data halt auch, dass die Aufforderung an ihn, sich so einem gefährlichen, potenziell zerstörerischen Experiment zu unterziehen, gleichbedeutend damit wäre, von allen Sternflottenoffizieren zum Beispiel zu verlangen, ihre biologischen Augen durch überlegene Implantate, wie zum Beispiel Jordi LaForges Visor, zu ersetzen. Ne?
Das gibt dem Picard dann doch mal so richtig zu denken, habe ich so den Eindruck. Er entlässt ihn dann so relativ wortlos dann auch raus und fängt dann an, direkt diese Nachforschungen dem Computer aufs Auge zu drücken, was für rechtliche Texte es denn gibt, was er dann dagegen machen kann.
Ja, und Data bestärkt ja auch nochmal, also es hätte ja keiner Menschen gefragt, das fragt man nur ihn, weil man davon ausgeht, weil dass er nicht empfindungsfähig ist oder keinen eigenen Willen oder so hat, als wäre sonst keiner auf die Idee gekommen, sowas zu veranlassen, ne? Ja, und entsprechend versucht Picard dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um irgendeinen Weg zu finden, die Versetzung zu verhindern.
Leider stellt sich raus, dass er keine Ahnung hat.
Das stimmt. Er ist dann halt etwas überfordert mit den juristischen Gesetzestexten und will sich dann Hilfe holen bei der Louvois, die ja sozusagen die Generalanwältin an Bord ist. Die behauptet dann zunächst erstmal, dass Data zwar die Teilhabe an dem Experiment verweigern kann, den Transfer selbst aber nicht gestoppt werden kann. Picard äußert halt nochmal seine Bedenken, dass wenn Maddox Data erstmal in seine Klauen hat, alles passieren könnte. Louvois schlägt dann vor, dass Data sich alternativ natürlich auch den Dienst quittieren könnte. Dann ist er halt nicht mehr Teil der Sternflotte und steht auch nicht mehr unter den Gerichtsbarkeit sozusagen.
Ja, wo ich mich immer frage, kann man das bei denen so einfach so sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin weg?
Ja, anscheinend ja eben nicht. Ich meine, das ist ja auch Teil des Problems, was sie hinterher besprechen. Ne? Das kann er ja eben nicht.
Also jetzt ein menschlicher, also das kommt ja schon mal öfter vor, dass die einfach sagen, jo, ich bin jetzt hier, ne? Wie nachher der Worf zum Beispiel, als er unbedingt mit den Klingonen mitziehen möchte, dann muss er ja auch zwischendurch seinen Dienst quittieren und sagen, ja, ich bin jetzt hier raus.
Naja, grundsätzlich, ja, das ist eine gute Frage, wie das geregelt ist. Also es ist bei denen relativ einfach tatsächlich, wenn es um was geht, das so aufzugeben, ne? Oder dann damit trotzdem wieder zurückzukommen. Es ist so hop on, hop off irgendwie teilweise, wenn es gerade mal dramaturgisch gut passt, ja. Naja, auf jeden Fall in dieser Szene ist die Loire ja doch auch noch recht zu viel Sand am Anfang. Und als ihr merkt, dass Picard doch relativ ernst ist, signalisiert sie ja auch wirklich Hilfsbereitschaft und versucht da irgendwie so zugänglicher zu sein. Aber Picard ist da immer noch nicht so richtig überzeugt, ne, von ihrer Loyalität oder dass sie ihm wirklich helfen will. Also er vertraut ihr da auch noch nicht so ganz. Mhm. Also die sind da immer noch ein bisschen harsch miteinander, finde ich, an der Stelle.
Ja, er hat auch offensichtlich schlechte Erfahrungen mit der Frau
gemacht. Aber hallo, also es hat wirklich sehr nachtragend, noch wegen diesem ganzen Stargazer-Fall anscheinend.
Ja, da wird man nicht von den Ferengi gebrainwashed, da muss man sich auch noch mit der Frau rumschlagen.
Also ja, genau, stimmt. Ja. Nächste Szene hat mich jetzt schon wieder rein technisch aufgeregt. Also Data ist halt in seinem Quartier und packt dann halt seine Sachen in so ein kleines Täschchen. Mhm. Unter anderem seine Medaillen, also eine Abzeichen, seine Pfadfinderabzeichen. Naja, schon die Sternflottenabzeichen und ein Buch, was er von Picard geschenkt bekommen hat und diesen kleinen Hologramm-Generator, wo halt das Bild von Tasha Yar drin hat, ne?
Es ist praktischerweise, sind das alles die Sachen, die der Picard nachher noch brauchen wird.
Ja, genau, ist schon mal so hier hingelegt sozusagen, genau. Und während er dann wahrscheinlich an irgendeiner anderen Stelle irgendwas noch sucht, kommt dieser Maddox einfach rein, wo ich mich auch frage, hat er irgendein System über, ich weiß nicht, Override gemacht oder so? Weil der kann ja nicht einfach da reinkommen. Klingelt man nicht normalerweise bei den Leuten?
Ja, also, normalerweise sind die Türen zu, ne? Also eigentlich sollte man meinen, es hat Bumpf gemacht und es geht die Tür gerannt.
Ja, eben, also das fand ich schon erstmal so, dass das überhaupt so funktioniert und er einfach so reinkommen kann. Klar, zeigt natürlich mal wieder die Übergriffigkeit von dem, aber es ist natürlich eigentlich normal. Also technisch nicht drin, dramaturgisch passt es wohl anscheinend.
Ja.
Ja, der steht dann auf jeden Fall in einem Raum und möchte halt Data auch nochmal zur Rede stellen. Er versucht ihn halt davon zu überzeugen, das mit dem Experiment zu überdenken, indem er ihm versichert, dass seine Erinnerungen und sein Wissen intakt bleiben. Data ist aber doch trotzdem noch sehr besorgt, weil Maddox noch nicht bewiesen hat, dass er sein Versprechen einhalten kann. Und er argumentiert halt damit, dass seine Substanz und Charakter verloren gehen könnten. Auch wenn seine Erinnerungen halt rein faktisch als Daten vorhanden bleiben. Und nimmt er als Beispiel halt dieses Pokerspiel, wo er auch alle Regeln auswendig gelernt hat, aber hinterher trotzdem überrascht worden ist, weil es halt immer wieder Dinge gibt, die passieren können.
Die man nicht.
Ja, und manche Sachen sind halt mehr als die Summe ihrer Teile, ne? Und so ist es bei so einem Spiel und so ist es wahrscheinlich bei Data auch. Also so legt er es ihm halt aus.
Ich habe da noch die Frage dazu, ob er noch andere Sachen da in diese Entscheidung einbeziehen kann, weil er hat ja angeblich das Wissen und die Fähigkeiten von den ganzen Leuten, die auf dieser komischen Kolonie waren, wo er zusammengeschraubt worden ist,
stimmt auch
irgendwo in seinem Kopf gespeichert.
Wird auch oft vergessen.
Dass er das vielleicht so nach dem Motto, dass er das so richtig so wahrnehmen kann, dass das einfach nur wie aufgeschriebene Erinnerungen sind, aber ohne Substanz halt, ohne dass man selbst dabei gewesen ist, so wie ein Film oder sowas.
Zumal mich an der Stelle auch, habe ich mich auch gefragt, wie ist denn das hier mit dem creepy alten Kerl und seiner Assistentin gewesen, der sich einfach in seinen Körper eingeklinkt hat. Da ist ja anscheinend dann da auch nur noch die Information im Computer übrig geblieben oder so.
Ja,
also
genau.
Das würde jetzt für Datas Plädoyer sprechen.
Ansicht,
ne?
Genau. Was ich auch noch schön fand an der Stelle ist, dass der Data ja auch sowas sagt, wie er muss den Traum von seinem Erschaffer, dem Sung, protecten oder wie auch immer das genau gesagt, weiß ich nicht mehr. Aber dass es also nicht nur um ihn geht, sondern auch um seinen, in Anführungszeichen, Vater, der ja angenommen wird, dass der tot ist, was wir ja später rausfinden, was gar nicht stimmt, aber...
Spoiler.
Oh mein Gott!
Aber du hast recht, der Data sagt halt, dass so mit ihm halt was Einzigartiges zerstört werden könnte und das kann er halt nicht zulassen. Und eröffnet halt dem Maddox auch, dass in diesem Sinne, dass er die Sternenflottendienst quittiert hat.
Das kannst du aber gar nicht machen, Junge!
Meint Maddox zumindest und ist wütend über diese Komplikation, tut auch wenig, um dies zu verbergen. Also besteht dann auch wütend darauf, dass Data eben am nächsten Tag auf die eine oder andere Weise Bericht erstatten wird.
Ja, so wie Rumpelstilzchen stampft er einmal auf sozusagen.
Ja, genau. Also da sitzt der Maddox dann auch mit der Loire und dem Picard zusammen und meint, ein juristisches Schlupfloch gefunden zu haben, das er nutzen kann, um sein Experiment wieder in Gang zu bringen. Sie unterhalten sich halt dann darüber, ob Data als Eigentum von der Sternflotte bezeichnet werden kann und nicht als individuelles, empfindungsfähiges Wesen mit Rechten und Freiheiten innerhalb der Föderation. Wo er auch dann sagt, ja, wenn Data jetzt nur eine Maschine auf vier Rädern wäre, dann hätten wir dieses ganze Problem gar nicht, so in etwa.
Ja.
Ist ein Punkt, den ich ihm gebe tatsächlich. Ja.
Wobei ich dieses ganze Konzept von ist Eigentum der Sternenflotte, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil der ist ja nur offensichtlich auf diesem komischen Planeten von dieser Clodida, hat er rumgelegen und irgendjemand hat ihn gefunden und
die
angeschaltet.
Die Sternenflotte hat ihn gefunden, ja.
Ja, wenn Feind des Keepers oder was, also ich bin da nicht so sicher.
Ist so ein bisschen Wild West manchmal in den Außenbezug.
Also, wenn, dann gehört der Data ja nur offensichtlich dem Sung. Und wenn der Sung tot ist, hat der vielleicht irgendeinen Erben.
Ja,
oder
da gibt es immer sehr viele von diesen Songs und so.
Eigentlich. Ja, offensichtlich, ne? Also,
Keine Ahnung.
Also, ich sehe das nicht so ganz, warum er denn eigentlich überhaupt der Sternflotte gehören sollte. Also, eigentlich.
Ja, also.
Also, wenn er Eigentum von irgendwem ist, dann ja wohl von demjenigen, der ihn erschaffen hat, beziehungsweise seinen Erben.
Ja, wie gesagt, Copyright liegt bei Paramount oder sonst wo. Ne? Im Zweifelsfall. Ja, es gibt auf jeden Fall von Maddox-Seiten und auch von Louvar eigentlich die Meinung, dass er Eigentum der Sternenflotte ist. Picard wiederum pocht halt darauf, dass Data auch Rechte hat, also und dass es ein wertvolles Mitglied seiner Mannschaft ist. Und es wird auch angeführt, würde man jetzt zum Beispiel verbieten, den Schiffscomputer auseinanderzunehmen und es ist halt ein bisschen, da hinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich, finde ich tatsächlich, weil es nicht ganz das Gleiche ist, aber man weiß es ja auch nicht genau. Der sagt halt nicht viel, dieser Schiffscomputer, man weiß auch nicht, was er sich so denkt nebenher. So.
Genau, immerhin hat der Schiffscomputer auch so einen Moriarty erschaffen. Ne?
Also, das ist richtig, genau. Also da sollte man vielleicht auch vorsichtig sein. Jetzt, wo Maddox natürlich ein Interesse an Data hat, ist es natürlich ein bisschen ironisch, weil jetzt ist Data ja Teil der Sternflotte und gehört halt als Eigentum der Sternflotte. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre Data ja niemals Teil der Sternflotte geworden, weil er sich ja damals dagegen ausgesprochen hat. Ne? Ist auch so ein interessantes Detail irgendwie. Dass,
so ein Plot-Twist so ein bisschen mittendrin. Ne?
Das ist ihm, auf einmal, wie es ihm gerade so passt, halt auch in Kram passt, er sich das so zurecht argumentiert. Ja. Ne?
Das ist so ein bisschen so wie das, was ich mir hier notiert habe, dass der Picard jetzt an der Stelle ganz froh ist, dass die Louvar so ein freaky Law-Nerd ist, dass sie nach den Buchstaben des Gesetzes alles durchguckt, weil jetzt ist es plötzlich, spielt es ihm ja in die Karten, dass die das jetzt mal ganz genau überprüfen geht.
Ja, genau, er bittet dann halt dafür, einen Beweis zu finden, das Gesetz gibt, dass das stützt. Und Picard hofft dann von ihr auch denselben Eifer an den Tag zu legen, wie damals bei dieser vermaledeiten Kriegsgericht über die Stargazer. Was immer noch
das
sehr nachhängt.
Wohnt ihn echt. Das wohnt den so richtig.
Ja. Naja, nach der Bekanntgabe von Datas Rücktritt veranstalten halt die anderen Crewmitglieder eine Abschiedsparty in 10 vorne, wo er auch wirklich ist, Data packt das Geschenk aus, wo schon Wesley sagt, sie können es auch aufreißen, aber dann nein, da kann man nochmal aufbügeln.
Ich mach das auch so. Bin ich jetzt auch so ein Data? Ich pack meine Geschenke genauso aus. Ich mach vorsichtig das Tesafilm ab,
ist so
falte
Oma,
das schön
ist
auseinander.
Oma-mäßig. Das mache Omas.
Ja, das mag ja sein, aber das ist so mein innerer Monk. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin so,
OCD. Das wird doch nicht nochmal benutzt. Also ganz
natürlich
ehrlich.
Wird das nicht benutzt. Ich schmeiß das nachher auch weg, aber ich mach das ordentlich vorher.
Ja, also ich glaube, Data versteht auf jeden Fall den Auftrag und zerreißt das Papier dann hinterher, nachdem er es fein säuberlich abgenommen hat von dem Buch. Weil Worf schenkt ihm halt einen Roman, einen klingonischen Roman und während...
Einen klingonischen Roman? Ich hatte so den Eindruck, der so klingonisch ist der gar nicht.
Ja, Pulaski hat auch noch was zu sagen gehabt. Irgendwie.
Genau.
Vielleicht gibt es da irgendwie noch einen Literaturclub an Bord demnächst. Data sieht dann halt auch den Geordi da in der Ecke sitzen, der irgendwie nicht besonders
erfreut
davon ist.
Ein bisschen vor sich hinkühlt,
ja.
Ist etwas Depris.
Ja, er findet es richtig scheiße, dass Data halt die Enterprise verlassen soll.
Mein einziger Freund.
Ja, die sind auf jeden Fall ja ganz lieb, die sich ja verabschieden irgendwie.
Erst finde ich hier keine Freundin und dann geht auch noch mein bester Freund weg.
Ja, aber es ist wirklich tragisch, die ganze Situation. Sagt dann halt auch, soll gut auf sich aufpassen und so. Und ist schon was traurig irgendwie, ne? So an der Stelle. Wie sich es dann auf jeden Fall ergibt, entscheidet sich Captain Louvois zunächst für die Position von Commander Maddox auf der Grundlage irgendwelcher Gesetze von Cumberland aus dem 21. Jahrhundert, whatever. Hä? Wir wissen es auch
was
nicht.
Was haben die mit Kybernetik und Geschichte zu tun? Also ich bin irgendwie...
Naja, wer weiß, vielleicht hat man im Zuge von ChatGPT und so im 21. Jahrhundert irgendwann mal ja, Gesetze möglich. Erlassen, wer weiß das schon.
Ja, oder steht da drin, alles was ihr auf irgendwelchen Planeten findet, das gehört euch? Oder
das
was?
Gehört
oder
auch mit dazu wahrscheinlich, genau. Genau. Ja. Vielleicht ging es darum, es ging gar nicht um Kybernetik, es ging um Eigentumsgesetze, ja wer weiß. Naja, sie erklärt auf jeden Fall, dass Data weder zurücktreten kann, noch sich weigern kann, an Maddox-Verfahren teilzuhaben. Picard beantragt dann eine formelle juristische Anhörung, um die Entscheidung anzufechten. Ja, das Problem ist halt bloß, dass die Silvois komplett unterbesetzt ist. Wie gesagt, nur ein verängstigter Lieutenant, den sie zur Seite stehen hat als Assistent.
Und das, der sich nicht vor die Kamera traut.
Ja, genau. Das ist dann halt ein bisschen wenig vielleicht. Deswegen erklärt sich Silvois zwar bereit, eine Anhörung einzuberufen, unter Bedingung, dass das Personal der Enterprise während der Verhandlung als Rechtsbeistand fungiert, was anscheinend eine gängige Regelung ist für solche Fälle.
An der Stelle habe ich eine Frage.
Ja.
Ja, weil sie sagt so, von wegen der PK ist ja hier der höchstrangige Offizier sozusagen. Mhm. Aber wir haben so drei Szenen vorher, hatten wir einen Admiral. Okay, den sehen wir nie wieder, den Nakamura. Der ist ja irgendwie plötzlich vom Erdboden verschwunden.
Ja, vielleicht ist er schon wieder weg. Ja, wer weiß.
Ja, wahrscheinlich. Ist er wieder nach Hause geflogen. Auf Sternenbasis 173 ist es halt langweilig, da ist ja keiner.
Aber wir haben auch sehr viele Leute an sich in roten Führungsoffizier-Uniformen gesehen eigentlich. Also wenn er jetzt der Einzige ist, der da was zu sagen hat, okay. Als kommandierender Offizier ist der Picard dann halt mit der Verteidigung von Data betraut. Und muss dann halt die Rechte und Freiheiten als empfindungsfähiges Wesen von Data halt nachweisen, beziehungsweise dafür plädieren. Und der Riker soll halt die Gegenposition übernehmen, wo der Riker doch relativ widerwillig ist, das zu machen, weil Data ja nun mal auch ein guter Freund und Kollege ist. Ja. Also das kann er sich gar nicht vorstellen.
Nicht nur relativ widerwillig, er ist eigentlich voll begeistert, sagen wir es mal so. Also
überhaupt nicht. Ja, und er weigert sich halt zunächst, weil er mit der Prämisse des Falls vehement nicht einverstanden ist. Ja.
Bis die Louvois dann sagt, entweder so oder gar nicht.
Richtig, genau. Also wenn der Riker sich nicht dafür hergibt, sozusagen den Advocatus Diaboli zu spielen, dann entscheidet sie einfach, dass Data halt für Maddox zur Verfügung stehen muss. Mhm. So gesehen hat Riker einfach gar keine Wahl und sie spielen dann im Folgenden so ein bisschen Debattierclub.
Ja, so ein bisschen.
Genau. Picard ruft Data in seinen Bereitschaftsraum und teilt ihm mit, dass seine Kündigung abgelehnt wurde.
Ja, Data will schon so sagen, na, dann gehe ich halt.
Ja, dann habe ich halt mein Schicksal, ne? So in etwa.
Mhm, da habe ich ja die Arschkarte gezogen.
Genau, aber der Captain sagt ihm auch, dass es eine Anhörung geben wird, die seinen rechtlichen Status als Androiden ein für alle Mal klären wird. Und er halt gebeten wurde, ihn zu vertreten. Und er fragt Data auch, ob er jemanden anderen bevorzugen würde. Aber Data sagt halt, nö, ich vertraue ihm da schon voll und ganz, Captain.
Ja. Der lässt ihn gar nicht erst ausreden, so ungefähr. Der sagt direkt so, I have complete confidence in your abilities.
Ja.
Und ich frage mich so, gibt es auf dem ganzen Schiff wirklich niemand anderen, der besser geeignet wäre? Also gibt es da keinen, der vielleicht mal so im Nebenfach wenigstens ein Semester lang Juristerei studiert hat?
Das sind so circa 1012 Personen an Bord. Haben die keinen Firmenjuristen oder sowas? Jeder hat doch immer, jede größte Unternehmen hat doch einen Juristen an Bord, oder nicht?
Ja, vor allen Dingen besuchen die ständig irgendwelche fremden Kulturen, wo man Juristen? Vielleicht auch mal, ich meine, da muss man doch vorher irgendwelche Protokolle aushandeln oder sowas. Ich habe keine Ahnung.
Das ist bestimmt auch ein Studiengang auf der Akademie, Exojura oder so.
Ja, bestimmt. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Aber haben wir nie von gehört. Man sollte davon ausgehen.
Alles ganz seltsam.
Vielleicht machen das die Delfine oder sowas.
Ja, bestimmt,
Was sind die dafür da? Die Delfine und Wale an Bord, die sind dafür da.
Ja, die armen Wale.
Ja, in der Zwischenzeit recherchiert Riker halt für die Anhörung und nutzt seine Befugnisse, um Datas technische Schemata nachzuschlagen. Und
jetzt wissen wir übrigens auch das Passwort vom Riker. Theta Alpha 2737 Blue.
Kann damit auch andere Schiffe steuern? Oder ist das
ich weiß nicht,
Sachen?
Möglicherweise.
Ja. Ja. Und er findet anscheinend auf jeden Fall irgendwas, was ihm weiterhilft für den Fall, was ihn erst erfreut. Und dann denkt er sich da, oh ja, da war ja was. Ich verliere vielleicht einen guten Freund und Kollegen, wenn ich das hier richtig durchziehe. Ne?
Ja, das ist echt. Er grinst so vollsichtig rein. Ja, ja, das ist es. Und dann ja. So, oh scheiße, das ist es.
Ja, der hat echt einen schweren Stand in der Folge. Das ist keine gute Position für ihn.
Naja. Nee, also in der Haut möchte ich nicht stecken. Das ist wohl so. Vor allen Dingen nennt sich das, also es ist auf dem Monitor hinter ihm ja zu sehen. Das nennt sich Emergency Manual Control. Okay. Also, es ist kein einfacher Ausschalter. Offensichtlich kann man damit auch noch irgendwelche anderen Sachen treiben.
Wenn Data durchdreht, dann klick.
Ja, oder so. Klick, genau.
Ja. Die Verhandlung auf der Sternbasis beginnt. Die Loire fungiert als Richterin. Und Riker ruft als erstes den Data in den Zeugenstand. Und der Computer fängt da an, Datas Dienstakte sozusagen zu rezitieren, einschließlich Datas Sternflottenorden und so.
Ja, vor allen Dingen mal wieder in der anderen Stimme. Es ist nicht Major Barrett, die da spricht.
Stimmt, das ist die Männercomputerstimme, die ab und zu mal zu hören ist, ja, wenn es wahrscheinlich gerade nicht auf der Enterprise oder irgendwelche Special-Einrichtungen sind, ja. Der Riker möchte das unterbrechen, weil das ja angeblich nicht wichtig ist, aber der...
Kennen wir schon.
Ja, der Picard findet es halt auch recht wichtig, das alles mal zu hören, welche Verdienste Data auch bei der Sternflotte hat. Riker beginnt seine Anklage, indem er zu beweisen versucht, dass Data tatsächlich ein von Menschen geschaffenes, konstruiertes Wesen ist. Data wird dann halt nach seinen maximalen Speicherkapazität gefragt, 800 Milliarden Bits und wie schnell er auf Informationen zugreifen kann, nämlich 60 Billionen Operationen pro Sekunde. Und da haben sie was für uns vorbereitet. Jetzt kommt nämlich der Nerd Alert.
Nerd Alert.
Nerd Alert. Nerd Alert.
Ich hoffe, dass ich meine Exponenten und Einheiten richtig zusammengekriegt habe.
Oh.
Also, ja, 800 mal 1000 hoch 5 durch 8. Das
nicht so viele Zahlen. Jede Zahl verliest du einen Zuhörer.
Ach ja, stimmt. Verdammt. Du hast eins gesagt.
Verdammt.
Naja, es sind jedenfalls 100 Petabyte. Das klingt jetzt erstmal viel, würde ich mal sagen. Aber wenn ich das mal vergleiche, so normale Festplatten, die es heutzutage gibt, also dieses rotierende Zeug, was man früher in Rechnern hatte, die heutzutage noch in irgendwelchen großen Datacentern zum Einsatz kommt, die gibt es mittlerweile in Größen bis zu 24 Terabyte. Das heißt, man bräuchte von denen schlappe 4166 Stück, um daraus den Speicherplatz von Data zusammenzubauen. Und
ja, man muss ja bedenken, das ist bei dem auf einem recht kleinen Raum wahrscheinlich irgendwo zusammengeschrumpft.
Ja, genau. Das ist ja wohl offensichtlich alles in seinem Kopf oder so. Keine Ahnung.
Nehmen wir es an, ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, weil wir sehen ja nachher, dass man seinen Kopf abnehmen kann, mitnehmen kann und er kann trotzdem auf sämtliche Daten zugreifen. Der Rest von seinem Körper ist eigentlich nur zur Spielerei.
Ja, wie bei uns allen.
Ja. Fully functional.
Ja, genau.
Naja, jedenfalls würde das ungefähr, also wenn ich mal einen Preis von 450 Euro pro Festplatte ansetze, gerade mal schlappe 2 Millionen Euro kosten. Also
das ist noch relativ günstig für einen.
Das ist jetzt relativ günstig, finde ich. Mhm. Eigentlich ein Schnäppchen, würde ich sagen. Mit SSDs, die gibt es mittlerweile auch bis 30 Terabyte in der Größe. Es ist dann allerdings eine Größenordnung teurer, weil die kosten dann so um die 3000 Euro. Wäre allerdings auch von der Zugriffszeit sehr viel besser.
Ja, und er ist relativ schnell anscheinend. Was,
ja, also er kann da wohl offensichtlich flott drauf zugreifen, ja.
Ja.
Die Sache ist dabei vor allen Dingen, immer wenn man eine Festplatte anschaltet, besteht die Möglichkeit, dass sie nicht angeht und kaputt ist.
Ja, okay.
Also wenn ich 4200 Platten anschalte auf einmal, werde ich wahrscheinlich 5 Stück davon erstmal austauschen müssen, weil sie kaputt sind. Die kommen schon aus der Fabrik defekt daher.
Aber wir sind ja im 24. Jahrhundert, alles ist relativ klein und scheint zu funktionieren. Ich meine, vergleichen wir
es
mal mit unserem Gehirn. Ich weiß nicht, hat da jemand ausgerechnet, wie unser Gehirn so von den Kapazitäten ist? Kann man das überhaupt? Ist halt wiederum die Frage, ne?
Ist die Frage.
Ja.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich als Informatiker würde auf jeden Fall jetzt erstmal hingehen und sagen, konfiguriere das als RAID, damit das irgendwie gespiegelt wird. Also zumindest irgendwie, wenn eine kaputt geht, dass nicht alle Daten weg sind.
Okay. Dann brauchst du noch mehr als Sicherheit sozusagen.
Zum Vergleich, ein 100 Petabyte klingt nach viel, aber die gesamte Speicherkapazität des CERN in der Schweiz, ja, wo die diesen schönen Ring mit Beschleuniger und sowas haben, wird auf einen Exabyte, also nochmal 10-mal so viel geschätzt.
Ja, ja, aber die läuft nicht auf zwei Beinen rum.
Ja, das läuft jetzt nicht auf zwei Beinen rum, aber also das ist, ich denke mal im Jahre 1990, wann ist diese Folge gedreht worden, 88, 90, irgendwie sowas, klang das nach unheimlich viel.
Ja.
Aber nach 35 Jahren, wo alle 18 Monate sich offensichtlich immer noch alles verdoppelt hat, Moore's Law,
ja.
Ja, ist das gar nicht mehr so viel.
Ja, aber seine Operationen pro Sekunde sind doch relativ außergewöhnlich,
ja,
ne?
Das ist, ja, also ich habe das
60
mal...
60 Billionen Operationen pro Sekunde.
Ja, es ist, wenn ich das überschlage, das ist halt schwierig zu sagen, weil was ist eine Operation? Also wenn ich jetzt also zwei Zahlen zusammenaddieren will, dann kann das mein Computer in einem Schritt machen. Das ist also eine Operation. Aber wenn ich irgendwelche komplizierteren Sachen haben will, wie Teilen oder irgendwelche Vektorrechnungen, dann brauche ich dann... Dafür gibt es halt Grafikkarten immer noch, weil das macht halt kein Prozessor einfach so. Das ist also so ein bisschen schwierig zu vergleichen. Man weiß halt nicht, was für Operationen führt der Data da eigentlich aus.
Naja,
aber richtig. Zum Vergleich, ich würde sagen, dass heutige Prozessoren eventuell ungefähr schon das erreichen könnten, was der Data da behauptet, was er für tolle Rechenleistung hat.
Na gut.
Also wenn ich einen gut ausgestatteten Server mit so irgendwelchen Mining-Sachen mit Grafikkarten drin, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen als genau das, also ich glaube, das würden wir schon hinkriegen.
Aber wie gesagt, nicht auf zwei Beinen. Und durch die
nicht
Gegend
auf zwei
laufend,
Beinen.
In Form eines menschlichen Körpers.
Ja, du sagst das jetzt so, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Also wenn ich das so sehe,
ja,
also,
das
wenn ich,
sein.
Ich das vergleiche seit 1990 bis jetzt 2024, das ist zwar eine lange Zeit, aber gibt dem Ganzen nochmal so viel Zeit.
Ja, das ist wahr. Wenn es exponentiell sich weiterentwickelt.
Und wie sieht das dann aus? Also wir werden, wenn wir jetzt so, weiß ich nicht, 80 sind, reden wir nochmal drüber. Mal gucken, wie das dann aussieht.
Nerd Alert! Nerd Alert!
Gut, nachdem wir und Riker Data jetzt in Zahlen zerlegt haben, zwingt er Data dann, einen Stab aus Paarstahl zu biegen. Was ist Paarstahl?
Irgendwas, was die erfunden haben.
Picard erhebt erstmal Einspruch dagegen, weil
irrelevant.
Megakräfte sind jetzt nichts Besonderes in der Föderation. Gibt auch andere Spezies, die das können. Data biegt dann halt das auch zurecht, dieses Stahl, wo ich mich da auch denke, müsste das nicht relativ heiß geworden sein, wenn er das so schnell biegt? Ne?
Ich wollte gerade sagen, also wenn er das so durchbiegt, dann sollte der Riker das nachher, glaube ich, nicht anfassen. Andererseits ist es ja nur ein Schaumstoff-Prop. Also
es dann biegt auf jeden Fall, ja. Vorher sieht es relativ schwer aus, aber es weiß man auch nicht so genau.
Ja, ich finde das so süß, wie der Data da so sitzt und knarzt, biegt das zusammen und gibt das dem Riker dann so, dass die Kamera das nicht sehen kann, dass das wieder boing machen würde, sobald das loslässt.
Ja, und der Winkel ist hinterher auch anders von dem gebogenen Ding, aber okay. Naja, es ist halt erstmal nur ein Beweis dafür, dass Data relativ kräftig ist, übermenschlich kräftig. Dann bittet Riker Data darum, die linke Hand zur Untersuchung abnehmen zu dürfen. Picard will dann auch schon wieder Einspruch erheben.
Denkt sich dann aber auch nur, okay.
Sagt dann erstmal, nee, ich ziehe das zurück. Naja, Riker entschuldigt sich dann ein bisschen bei Data und nimmt ihm dann halt den Arm ab für die Untersuchung durch Captain Luvar. Mit dem Hinweis, dass Data im Wesentlichen eine von Menschen gebaute Hardware ist, die mit einer von einem Menschen geschriebenen Software programmiert wurde. Und einfach nur also eine Maschine. Und stellt sich dann halt auch hinter Data und deaktiviert ihn dann an seinem Notfall-Switch da. Das kommentiert Riker dann halt noch mit, ja, jetzt ist Pinocchio kaputt, seine Fäden sind durchgeschnitten, als der Data dann halt zusammen sinkt.
In den Seilen hängt, passt gut dazu.
In den Seilen hängt, so, ja. No strings attached.
Genau.
Das ist halt so eine drastische Darstellung der ganzen Situation, dass selbst Louvois ein bisschen schockiert ist und Picard dann erstmal um eine Pause bittet, weil das schon ziemlich heftig war, diese Demonstration, dieser auch Machtlosigkeit von Data gegenüber eines Menschen. Also.
Ja, das ist also, das passt auch gut dazu, dass der Maddox ihn ja die ganze Zeit nur mit It tituliert, wie du schon sagtest, das ist immer nur ein S. Das ist so, wir entmenschlichen da unseren Gegner ein bisschen, so nach dem Motto, wir können mit dem alles machen, weil der sieht nur so aus, weil er ist ja gar kein Mensch.
Puppet on a string, ja.
Sozusagen.
Ja, nachdenklich geht Captain Picard dann in 10 vorne und hat dann eine kleine Unterhaltung mit Geinen.
If in doubt, ask Geinen.
Richtig, genau. Und sagt auch, dass Riker echt eine vernichtend gute Anklage gemacht hat und er fast selbst bereit war, Rikers Argumenten da zu glauben, dass Data nur eine Maschine sei.
Aber die Geinen hat eine ganz andere Meinung.
Ja, die Geinen sagt auf jeden Fall, sollte das so zutreffen und sollte sich Maddox in dem Verfahren durchsetzen und es ihm gelingen, Data zu replizieren, dann würde es ja einen großen Wert für die Föderation oder für die Sternflotte darstellen, weil man ja ganz viele Datas herstellen kann und die wären bestimmt alle gleich viel wert, in Anführungszeichen, wie Data, wo Picard dann halt auch so schwant, dass das natürlich irgendwie so ist, dass man sich eine ganze Armee von Wegwerfdienstleistern sozusagen heranbaut und sie halt dann wirklich auch über den Begriff von Eigentum nachdenken müssen, weil das ja eigentlich bei der, wenn man das wirklich sich ausmalt, was Maddox ja auch sagt, er möchte 100 oder 1000 oder für jedes Schiff ein Data sozusagen, dann ist das ja schon, ja, ist das noch zu verantworten, wenn du da eigentlich ein potenziell selbstbewusstes und fühlendes Wesen hast und die aber als Eigentum oder als Dienstleister verwendest.
Ja, Picard sagt ja auch das böse Wort Sklaverei, da wo kommt Geinen dann, sagt, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
So in ihrer rhetorischen Art und Weise. Ja, aber es ist im Grunde der Weg in die Sklaverei, wenn man von Eigentum von einem fühlenden Wesen spricht. Ne? Und
Ich finde das ganz, ganz gut, dass der Picard in seinem Elfenbeinturm das mal erklärt bekommt, wie das mit der Sklaverei so ist.
Auf jeden Fall.
Da hat er vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, offensichtlich.
Das leuchtet ihm dann an der Stelle auf jeden Fall ein. Ist für ihn dann natürlich auch dann der richtige Hebel, um dann auch wieder in diese Verhandlung reinzugehen. Er beginnt dann halt auch seine Verteidigung, als das Verfahren wieder aufgenommen worden ist, damit Rikers Argumente zurückzuweisen, dass Commander Riker ja gezeigt hat, dass Data nur eine Maschine ist, was keiner bestreiten will, weil darum geht es auch nicht, weil wir Menschen,
sind alle nur Maschinen.
Wir sind auch alle irgendwie auf die eine oder andere Weise halt sehr komplexe Maschinen. Commander Riker hat halt auch gezeigt, dass Data von Menschen erschaffen worden ist. Auch das ist richtig, spielt aber keine Rolle, weil Kinder werden im Grunde ja auch von ihren Eltern konstruiert oder von der Mutter konstruiert auch, ne? Und auf jeden Fall aus den DNA ihrer Eltern geschaffen und sind auch deswegen nicht unbedingt jetzt das Eigentum ihrer Eltern, ne? Sind ja eigene, ständige Wesen.
So ist das.
Ja, daraufhin ruft Picard dann halt auch Data in den Zeugenstand und führt als Beweismittel die schon gesehenen persönlichen Gegenstände an, die er halt in der Vorbereitung auf seinen Rücktritt eingepackt hatte. Also einmal die Plaketten mit den Sternflottenmedaillen. Und da fragt ihn Picard halt, was das für eine Bedeutung für ihn hat. Und Data meint so, ich wollte die einfach nur mitnehmen, vermutet auch schon eine gewisse Eitelkeit bei sich.
Ja, was ich süß finde, also Data, der so ziemlich der Uneitelste eigentlich ist auf dem ganzen Schiff, habe ich über den Eindruck, das vermutet, dass er dann vielleicht doch irgendwie von diesem menschlichen Virus befallen worden ist.
Ja, wo es ihm gerade so schwant. Er hat ja sich wirklich anscheinend keine Gedanken darüber gemacht. Und dann kommt es ihm vielleicht selbst da gerade erst so in den Sinn. Er hat auch ein Buch dabei, was Picard ihm geschenkt hat, weil das ist ihm halt wichtig, dass er das Geschenk mitnehmen möchte von seinem Captain.
Ein Zeichen der Freundschaft oder so?
Ein Zeichen der Freundschaft, genau. Und dann eben noch dieser kleine Hologramm-Emitter, wo dieses Hologramm von Tasha Yar drin ist, was er da hinstellt und
anschaltet. Wo er eigentlich nicht drüber sprechen möchte.
Genau, und wo Picard aber sagt, dass Tasha ja bestimmt in diesem Zusammenhang kein Problem mit hätte.
Wir wissen alle Bescheid.
Ja, wir waren alle dabei, wir waren alle völlig neben der Rolle in der zweiten Folge der ersten Staffel.
So ist das.
Genau, wir machen hier keine Vorwürfe.
Wir sehen das in der Zukunft alle so ein bisschen lockerer mit dem Sex. Das ist
richtig.
Das ist alles gut.
Ja, Data hat da trotzdem anscheinend ein gewisses Unbehagen, als er dann da vor Gericht aussagen muss, dass er halt mit Tasha ja eine Affäre oder hatte oder intim gewesen ist, sozusagen.
Er sagt das vor allem so intim, so als ob es keiner hören soll.
Ja, genau. Picard ruft dann den Commander Maddox als gegnerischen Zeugen vor und versucht, Maddox' Behauptung über Datas Empfindungsvermögen vor Gericht zu entlarven und zu widerlegen. Zum Beispiel auch allein schon dadurch, können Sie mir beweisen, dass ich ein Bewusstsein habe, ne? So in dieser Richtung. Und er versucht halt von Maddox halt so Kriterien rauszukitzeln, was denn dieser Kybernetiker für eigenständiges, bewusstes Leben hält. Und er hat halt so Kriterien wie Intelligenz und Selbstbewusstsein, und die erfüllt Data ja. Das kann er ja feststellen. Selbstbewusstsein, Data weiß, wo er sich befindet, unter welchen Umständen, dass er problemlösungsorientiert ist und intelligent ist, kann ja auch keiner bestreiten. Dann ist halt nur noch die Frage nach dem Bewusstsein, also das einzige dritte Kriterium, was da jetzt noch bleibt, wo der Maddox aber halt auch keine richtige Antwort drauf hat, weil es eigentlich ein zu nebulöses Konzept ist, um genau zu bestimmen, ob er jetzt Androide das ist hat oder
halt
nicht. Ne?
Ja. Metaphysisch, wie die Lobo nachher auch sagt.
Ja, dann gibt's halt ein sehr schönes kleines Plädoyer halt noch von dem Picard, wo er halt auch dann sagt, wir sind jetzt hier vor Gericht, wo wirklich also die Spreu vom Weizen getrennt wird, wo am Ende wirklich nur die Wahrheit übrig bleiben sollte.
Und a crucible that burns away everything else and gives only the truth oder sowas.
Das ja, also es ist mal wieder, es ist Picard at its best. Ja. Er sagt dann auch, wahrscheinlich wird es irgendwann so mal jemanden wie Maddox oder Maddox selber auch gelingen, also einen Androiden wie Data zu bauen oder zu replizieren. Und die Entscheidung, die dann heute hier getroffen werden, wird bestimmen, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen werden, um es zu zeigen, was für Menschen sie sind und was aus dieser Entscheidung heraus hervorgehen soll. Ja. Weil das sich ja weit über diesen Gerichtssaal hinaus und nicht nur auf diesen einen Androiden richtet, weil das ja wirklich eine grundlegende Entscheidung ist. Sie könnten halt an dieser Stelle jetzt wirklich die Grenzen der persönlichen Freiheit neu definieren. Entweder werden sie erweitert oder sie werden für viele weggenommen. Mhm. Und er fragt dann halt auch, ob sie bereit wären, Commander Data und alle, die ihm nachkommen, halt zur Knechtschaft und Sklaverei zu verdammen. Und eigentlich wäre die Sternflotte ja gegründet worden, um neues Leben zu erforschen, und sagt dann halt, ja, das neue Leben, das sitzt halt da. Hier. Ne? Das Data sitzt da und wartet auf ihre Entscheidung. Ne? Und hat da schon ein ziemlich starkes Plädoyer an der Stelle, was ich auch...
Das muss man sagen, ja.
Das ist so Oscar-Clip.
Ja, ja. Ne?
Ja.
Dieses ganze Setup ist allerdings so ein bisschen... Es ist ein bisschen fragwürdig für mich, finde ich. Weil also erstmal läuft diese ganze Szenerie so ab wie so ein amerikanischer Gerichtsthriller, wo ich mir immer denke, geht das wirklich so? Wird das so von wegen Hostile Witness und sowas? Das sind so Konzepte, die es bei uns ja auch nicht unbedingt gibt. Also,
nee, es ist eine amerikanische Sichtweise auf ein Justizsystem, was wir jetzt mal so hinnehmen, weil es eine amerikanische Serie ist. Ja, also sie haben sich jetzt nicht groß versucht,
so
irgendwas Neues
Common
zu erfinden.
Common Law irgendwie so ein bisschen. Wir machen das auf Fall-zu-Fall-Basis und machen so Grundsatzentscheidungen. Wir haben aber gar kein richtiges Gesetz irgendwie so.
Ja, weil eigentlich theoretisch, wenn das jetzt angefochten werden wollte, müssten sie eigentlich zum nächsten höheren Gericht. Das wird ja wahrscheinlich irgendwo einen oberen Gerichtshof in der Föderation oder in der Sternenflotte geben. Also das ist ja alles sehr vereinfacht dargestellt. Naja. Das kann man mal so sagen.
Das mal durchgehen, ist halt so eine Serie, da wird das halt auch, ich meine, die sind ja auch keine Juristen da, außer der Loire, das ist halt, vielleicht geht das halt so. Wo ich mehr Probleme allerdings mit habe, ist aus logiktechnischen Gründen, der Picard kommt so rüber, als hätte er diese ganze Geschichte schon vorher vorbereitet gehabt, dieses ganze, diese drei Kriterien, die der Maddox auch aufführt, als hätte er das vorher schon gewusst. Dass er genau darauf auch richtig reagieren kann und sagen kann, das sind die Argumente, die dagegen sprechen.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit, wie viel Pause die jetzt dazwischen drin hatten und er mit Geinen gesprochen hat und wann er sich sein Konzept da auseinandergebastelt. Also man weiß das ja nie so genau, wie lange die Zeit haben, aber grundsätzlich konnte er schon darauf reagieren, auf das vorherige Statement von dem, ne? Also so gesehen.
Ja, aber es kommt halt so rüber, als wäre das jetzt so richtig spontan, aber gleichzeitig doch irgendwie einstudiert. Also gut, wir wissen ja, dass der Picard immer gut damit ist, irgendwelche Monologe von sich zu geben. Das macht er an dieser Stelle ja hervorragend.
Ja.
Aber
er steht halt einfach komplett auf der richtigen Seite und deswegen ist es ganz einfach für ihn, dagegen zu halten mit seinem Plädoyer. Ja, letztendlich entscheidet Captain Luvoir dann eigentlich auch zugunsten von Data.
Nachdem sie vor allen Dingen gesagt hat, von wegen, es geht hier ja nicht so sehr darum, sondern darum, was ist eigentlich die Seele so ungefähr?
Ja, genau. Da werden Fragen verhandelt an der Stelle, die gehen weit über das hinaus, was halt ein weltliches Gericht irgendwie zu urteilen vermag. Es ist halt, sind Fragen, die man besser Heiligen oder Philosophen überlässt, wie sie sagt. Mhm. Und letztendlich geht es darum, hat Data eine Seele? Und sie stellt auch die Frage, habe ich eine Seele? Das sind ja also Sachen, die einer juristischen Beweisführung nicht folgen. Und
nicht wirklich.
Dementsprechend muss sie halt im Grunde im Zweifel für Data plädieren und entscheidet dann halt, dass Data die Freiheit hat zu wählen, was er machen möchte. Mhm. Data weigert sich dann förmlich, Maddox-Verfahren zu unterziehen, sagt er ihm halt so direkt ins Gesicht.
Ich will das, Dad.
Ja, genau. Und Maddox erklärt dann auch wiederum, dass er dafür sorgen wird, dass der Versetzungsbefehl aufgehoben wird. Überraschenderweise erklärt sich Data jedoch bereit, Maddox' Arbeit durchaus zu unterstützen. Also, weil er ist schon fasziniert davon, was Maddox so schnell erarbeitet hat. Und wenn er dann mal irgendwann so weit ist, dass das irgendwie für Data auch so aussieht, dass das ein abwägbares Risiko ist, da mitzumachen, wäre er auch bereit, sich mit Maddox auseinanderzusetzen und seiner Arbeit und ihm da irgendwie zu helfen. Ja, was ja noch recht fair von Data ist nach dem ganzen Theater, ja, ganz ehrlich.
Ja, das zeigt aber auch wieder, dass der Data nicht unbedingt so nachtragend ist wie der Picard. Also ja, der hat ja, oh, ja, jetzt wieder 3 Jahre lang gesagt, nee, mit dem rede ich nicht mehr.
Da kann Picard noch was von Data lernen, das stimmt. Mhm. Captain Luvar bemerkt dann auch gegenüber Maddox, dass der Data ja nicht mehr als S, sondern als R bezeichnet hat, so als kleine Zwischennote, ja. Und dann, als das dann alles vorbei ist, ist dann Picard dann doch so weit, Luvar dann doch mal zum Essen einzuladen, weil ist ja jetzt noch alles gut gegangen, ne? So in etwa.
Und er soll zahlen vor allen Dingen. Ich frage mich wieder, womit?
Hat sie das gesagt?
Ja, and you're buying oder sowas, sagt sie.
Okay, ach Gott, wer weiß, wo die wieder essen gehen, irgendwo außerhalb des Föderationsgebiets oder so.
Gibt wieder Gach.
Nach dem Sieg ist Riker auf jeden Fall sehr betroffen, weil er seinem Freund und Kollegen Data ja beinahe das Leben gekostet hätte und sitzt dann wie so ein Emo irgendwie im dunklen Beobachtungslounge und blickt in die Sterne.
Das ist wirklich dunkles, die Szene. Die ist so richtig. Er sitzt da so in dem halb abgedunkelten Raum und guckt aus dem Fenster so nach dem, ach, wenn ich doch jetzt da draußen wäre.
Ja, und Data kommt dann aber irgendwie zu ihm und fragt, warum er nicht bei der Siegesfeier auf dem Holodeck dabei ist, wo ich mich frage, was machen die denn auf dem Holodeck für eine Party, die man nicht woanders auch machen könnte? Ja, gut.
Ja, das ist auf dem Holodeck einfacher, da muss man nachher das Konfetti nicht wegfegen.
Stimmt, muss man nicht aufräumen, ne? Muss man nicht putzen wahrscheinlich, außer du bist halt irgendein Fähnrich von Lower Decks, der hinter alles aufräumen und putzen muss. Ja, Riker hat halt irgendwie nicht wirklich Bock darauf, da teilzunehmen, weil er halt so viele Schuldgefühle hat nach seiner Rolle in dem Prozess. Aber Data erinnert Riker in seiner Art halt daran, dass, wenn er nicht zugestimmt hätte, der Prozess halt zugunsten von Maddox ausgegangen wäre. Und nur dadurch, dass Riker sich bereit erklärt hat, das überhaupt zu machen, jetzt überhaupt die Wahl bestand, ne? Also dass es überhaupt möglich war, dass Data gewinnt. Ja, und Data bedankt sich halt aufrichtig bei Riker dafür, dass er das so mitgemacht hat. Riker nennt Data ja auch noch einen sehr weisen Menschen, worauf Data dann sagt, dass er das noch nicht ist, aber es bestimmt mit Rikers Hilfe werden wird, wo sich dann Riker doch besser fühlt und gerne dann doch mit diesen zur Siegesfeier mitgeht. Und damit haben wir dann ein schönes Happy End einer besonderen Folge.
So ist das. Permission to speak candidly, sir.
Wo soll man bei dieser Folge anfangen?
Also, ganz genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Da steht also, wo fange ich an?
Also die ist jetzt, wir haben jetzt noch nicht ganz anderthalb Staffeln. Das ist eigentlich die erste Folge, die so outstanding thematisch ist, weil die mal ganz anders ist als alle anderen vorherigen Folgen. Sie hat kein komisches cheesy Alien-Thema, die ist nicht irgendwie geheimnisvolle Wissenschaftler der Woche. Es ist
genau,
so das erste
keine Phänomene,
mal,
es ist einfach nur.
Es geht einfach nur, um Ethik und Humanismus und es geht darum, was ist der Mensch oder was ist ein lebendes, empfindendes Wesen und woran macht man das fest? Also es ist eine hochphilosophische Folge, die dazu dann, also ich finde diese Überschneidung also zwischen diesen ganzen philosophischen Komplex, der dann halt juristisch ausgearbeitet wird. Das ist ja immer so das Interessante. Das ist so ein bisschen so, wie heißt das hier noch, Ferdinand von Schirach und seine komischen Dinger da. Ne?
So,
so in diese Richtung geht das irgendwie. Es ist eine total besondere Folge und ist auf einem, also ich finde, auf einem ganz anderen intellektuellen Niveau als alle anderen Folgen, die wir bisher gesehen haben. Also es ist eigentlich eine totale Überraschung, dass du in der zweiten Staffel auf einmal diese Folge hast. Und ich meine, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum diese Folge so ist, wie sie ist. Weil diese Autorin, diese Melinda Snodgrass, die das geschrieben hat, ist ja Anwältin gewesen. Die kennt sich ja aus. Was ja vielleicht auch deine Frage beantwortet, warum das so sehr im amerikanischen Recht vielleicht verankert von der Art und Weise ist. Aber die ist ja, das war ihr erstes Drehbuch, was sie geschrieben hat. Und,
das ist ja.
Und danach hat sie auch ihren Job als Anwältin in den Nagel gehangen und hat eigentlich nur noch so fürs Fernsehen und sowas geschrieben. Also es ist so ihr Ding gewesen danach. Und es ist echt eigentlich unglaublich, dass so das erste Drehbuch, was sie geschrieben hat, so ein krasses Ding ist. Also Hut ab, kann man da sagen.
Ja, vor allen Dingen auch die Verwendung der Charaktere ist ja eigentlich relativ gut. Also mir fehlt ein bisschen, dass sie halt die Diana nicht gefragt haben und die Pulaski auch nicht.
Ja, das stimmt.
Und man hätte vielleicht auch noch den Geordi als den besten Freund von Data noch irgendwie mit einbinden können.
Das stimmt.
Aber gerade dieses Zusammenkondensieren auf diese Personen, die tatsächlich betroffen sind, also den Data, den Maddox und dann halt den Picard und den Riker als Anwälte.
Ja, die ist auch diese Rolle von Riker auch so total krass, dass er so rübergebracht
hat. Du sagtest, es gibt eine Version von der Folge, die irgendwie 17 Minuten länger ist oder sowas?
Ja, tatsächlich. Das würde mich echt mal interessieren. Also die Netflix-Version ist es nicht und leider habe ich die Blu-Rays, also auf den Blu-Rays ist 17 Minuten mehr von der Folge, also wo auch noch ein paar andere Szenen noch verlängert worden sind, aber das kann man auch nachlesen, welche das sind. Ja. Habe ich leider nicht vorliegen, würde mich aber auch mal interessieren, was da noch alles dabei gewesen ist.
Auch, dass die Geinen in dieser Folge tatsächlich auftritt, für das ist auch nur diese eine Szene ja tatsächlich, aber
das zweite Mal jetzt so in der Staffel? Vielleicht,
kann sein,
so etwa,
ja. Und doch dieses profunde Thema da reinbringt, von wegen Sklaverei, finde ich schon, ist recht gut. Also das ist eine gute Verwendung dieses Charakters. Also
das stimmt.
Nicht mal einfach so mal eben so dahin gerotzt, sondern da hat sich jemand das vorher mal angeguckt und sich auch damit beschäftigt tatsächlich.
Ja, besser als bei der Pulaski, die einfach nur da ist und irgendwas kommentiert und dann wieder weg ist. Und die eigentlich, wie du gesagt hast, hätte in der Folge wirklich auch an der Stelle interessante Rolle spielen können, weil sie ja selber mit Data so ein bisschen über Kreuz am Anfang war und wahrscheinlich immer noch meint, Data ist halt kein Mensch, ne? Er ist halt immer noch was anderes. Wäre eigentlich interessant gewesen.
Aber so, vielleicht hat sie ja mittlerweile eine andere Sicht auf die Dinge gekriegt nach der halben Staffel.
Weiß man nicht. Man sieht sie ja
nicht. Das ist echt erschreckend, wie selten man die Pulaski sieht. Das ist wirklich.
Ja, aber man sieht sie halt jede Folge, aber nur 3 Minuten oder so, wenn überhaupt.
Ja, es ist irgendwie die ganze Zeit, das ist mir früher nie aufgefallen, aber.
Ja, jetzt stimmt tatsächlich, jetzt, wo man sich das mal richtig anguckt. Was ich auch einen ziemlichen Hammer finde an der Folge tatsächlich, Gene Roddenberry hätte diese Geschichte beinahe abgeschossen.
Okay.
Wo ich echt mir danke, komm, bitte bring den alten Mann wieder auf sein Zimmer und lass die anderen mal die Serie machen, wirklich. Weil in seiner Vision der Zukunft gibt es nämlich keine Anwälte mehr und deswegen, weil alle leben ja total utopisch irgendwie im Wattebäuschenland, außer wenn sie mal mit Klingonen oder Romulanern zu tun haben oder sowas. Aber es gibt keine Anwälte mehr, was natürlich totaler Quatsch ist, weil
Unkraut vergeht nicht. Entschuldigung.
Ja, es gibt ja immer noch andere Fälle. Es gibt ja immer noch Rechtskonflikte, die jetzt nicht irgendwas mit Kriminalität zu tun haben, sondern einfach irgendwie Scheidung zum Beispiel. Oder
irgendein Zivilrecht muss es ja geben.
Ja, einfach, eben, genau. Also ich meine, was sind 100 Anwälte auf dem Meeresgrund? Ein guter Anfang, ja schön und gut, aber, man braucht sie trotzdem.
Also, ich sag ja auch immer, mit den Anwälten kam das Unrecht in die Welt, aber das ist halt es ist einfach nur so, weil man es halt so definiert dann. Ne? Das eine ist gut, das andere ist böse. Man muss halt irgendwo eine Grenze setzen. Es ist immer schwierig. Gerade, also die Errungenschaften des Rechtsstaates sollte man nicht unterschätzen.
Ja, oh ja, das gerade in diesen Zeiten, gerade in Amerika, finde ich, also gibt es heute noch irgendeine Serie, die irgendwie mal so ein Thema so behandelt? Ich meine, das ist ja wirklich, es ist eine Nachmittagsserie gewesen, eine Science-Fiction-Serie, wo sich jemand hinstellt und irgendwie das Recht des Individuums auf Freiheit verteidigt, so ungefähr.
Ja.
Also es ist ja, es sind ja Maßstäbe. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwas Ähnliches gibt. Es gibt schon Filme und Serien, klar, die irgendwelche Sachen besprechen, aber das ist wirklich so eine Syndication-Nachmittagsserie. Das ist ja im Grunde, es ist auch wie Love Boat, läuft im selben Sendeschema, aber trotzdem wird dann so eine Thematik da besprochen, was ja total krass ist eigentlich. Und das ist das letzte Mal und das ist ja eigentlich auch das, was ich finde, was Star Trek irgendwie definiert hat. Also für mich.
Wird ja auch weitergeführt, dieses ganze Thema, wenn nachher bei Voyager der Doktor rumläuft und der auch plötzlich anfängt, eine Persönlichkeit zu entwickeln.
Ja, richtig. Also die ganze Thematik geht ja noch weiter. Ja. Und ich meine, das Thema wird ja heute auch angesprochen im Picard. Ja. Also als dann halt wirklich anscheinend irgendwann mal die Androiden ausrasten.
Dazu fällt mir dann wieder Battlestar Galactica ein, die neue Serie.
Ja.
Und zwar relativ spät in der Serie, wo sie du hast es nicht gesehen, oder war das? Ne?
Grob, ich habe nicht alles gesehen, aber die Thematik ist ja tatsächlich eine sehr ähnliche, weil die Zylonen da von Menschen nicht zu unterscheiden sind, nicht wie früher.
Ja, aber auch diese menschlichen, rechtlichen Sachen untereinander, da wird ja, der Balter wird ja irgendwann da der Chef von dem Ganzen zum Präsidenten gewählt und die siedeln sich dann ja auf diesem komischen Planeten an und werden dann da sozusagen von den Zylonen besetzt und es bildet sich ja dieser Widerstand und der Walter ist irgendwie so die Marionette, die einfach nur das macht, was die Cylons ihm sagen. Hm. Und dann, da wird dann ja nachher, nachdem sie sich dann da alle wieder verpisst haben und zurück ins Weltall, wird dann ja auch so ein Schauprozess mehr oder weniger aufgezogen, in dem er jetzt dann verurteilt werden soll dafür, dass er so ein Kollaborateur war und diese ganzen Befehle unterschrieben hat und Leute gestorben sind und was weiß ich. Das ist insofern ähnlich, als dass ja auch der Apollo macht das dann, glaube ich, seinen Anwalt spielen muss, weil der dann ja auch so argumentiert, so nach dem Motto, was hättet ihr denn gemacht an der Stelle, so ungefähr. Mhm. Also das ist ja damals so auch so im Schatten dieser Einsatz in Afghanistan, Irakkrieg, Türme, in die irgendwelche Flugzeuge geflogen sind, kam das ja auch, und dann irgendwelche Selbstmordattentäter, die dann Sachen in die Luft gesprengt haben, wo dann auf der Seite also in der Serie ja die Colonials diejenigen waren, die dann Sachen in die Luft gesprengt haben per Selbstmord. Also da wird diese Sache mal von der anderen Seite auch wieder aufgearbeitet. Das ist halt also damals nicht im freien Fernsehen gelaufen, sondern halt, es war halt Pay-TV,
ja, deswegen,
war auch HBO, ne?
Ich meine, klar, wie gesagt, es gibt durchaus Serien, die auch solche Thematiken aufnehmen, aber ich finde das schon speziell, dass das gerade so eine Nachmittagsserie, oder ich weiß ja gar nicht, wann ist das denn gelaufen? Hinterher ist es wahrscheinlich irgendwo nachmittags gelaufen, aber wahrscheinlich am Anfang, erst aus
am Anfang
Primetime oder so.
Ja. Bei Sat.1 liefen, also zumindest die DS9 Voyage. Ja, tatsächlich 20.15 Uhr, ne?
Ja, aber ich meine, auch so in den USA wird das ja wahrscheinlich auch jetzt so jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo gelaufen sein, dass das so diese, so eine Thematik, die du sonst vielleicht im Philosophieunterricht besprechen würdest, einfach mal so den Leuten vorgesetzt wird. Da frage ich mich, ob das dieses intellektuelle Niveau halt überhaupt heute noch so existiert, da bei öffentlich zugänglichem Fernsehen.
Ich bin da ja auch immer ein bisschen am Zweifeln. Und dann erstaunen mich die Menschen dann halt doch wieder irgendwie, die meisten ja doch eigentlich gar nicht so schlimm sind. Ich sag ja, es geht immer bergab,
recht zynisch geworden, das ist wohl wahr.
Das wird ja auch älter. Ja, ich weiß, liegt's daran oder liegt's an dem bösen Internet, sag ich immer, weil da die ganzen Trolle rumlaufen und man ja nur diese Suppe von Trollen hört. Und wenn man sich mit echten Menschen im echten Leben nochmal unterhält, merkt man, ach, die sind eigentlich alle gar nicht so.
Ja.
Also nicht alle zumindest. Es ist ja eine der Folgen, die wirklich so gut wie keine Action enthalten. Es passiert ja eigentlich gar nichts. Ne?
Ja, es ist einfach eine Talking Heads-Folge sozusagen.
Ja, genau. Es ist aber trotzdem eigentlich so die Essenz von Trekkie. Also es ist so.
Ja, verrückt eigentlich. Das wäre jetzt, wenn ich die früheste Folge, die ich jemandem von Star Trek zeigen wollte, dann wäre es wahrscheinlich diese Episode 9 aus der zweiten Staffel. Und es passiert eigentlich nichts. Star Trek oder Space.
Nichts. Es ist kein Science-Fiction, außer dass das ein Android ist. Der Android ist aber ja nur ein Stand-in für irgendwelche Minderheiten zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder
es geht ja auch um Minderheitenschutz im Grunde, dass in einer Gesellschaft halt auch Minderheiten ihre Rechte haben. Ne?
Ja.
Genau. Ja, das passiert. Es passiert halt nichts anderes, außer dieser Konflikt und eine Aushandlung vor Gericht. Mhm. Ich meine, Gerichtsshows sind ja auch relativ beliebt. So gesehen ist das ja durchaus auch ein Konzept, was man mit reinnehmen kann. Sie haben es auch später nochmal öfter versucht in The Next Generation auch unter anderem.
Ja.
Ich glaube aber, keine der anderen Folgen kommt so ran wie die hier. Also um ein Thema auszuhandeln, meiner Meinung nach.
Ja, gleichzeitig benutzt sie halt auch den Data, der ja sowieso schon so ein Publikumsliebling immer war. Damals ja auch schon. Was der Folge natürlich auch direkt diesen Push gibt, so natürlich, wir sind natürlich alle für Data.
Mhm, ja.
Gleichzeitig wissen wir ja, es kann ja eigentlich gar nicht schlecht ausgehen, weil es ist ja dann doch irgendwie Star Trek. Also es ist ja jetzt nicht so.
Aber es ist kein konstruiertes Happy End, es ist ein logisch dargelegtes Happy End im Grunde. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwas durch Zufall gut gegangen wäre, sondern es wird hier wirklich ausgehandelt, ja oder nein, und ist dann doch hinterher das Ja geworden für Data.
Ja,
ne?
Ja, also ich denke auch, dass das eine der Folgen ist, die man gesehen haben sollte. Ich weiß jetzt, wie du sagst, es ist die erste, die du jemandem zeigen würdest. Das kommt aufs Publikum an, würde ich sagen. Also wenn das jetzt jemand ist, der sagt, ich will Action, ich will Phaserfeuer sehen, ich will Leute sehen, die durch die Gegend fliegen, dann vielleicht nicht. Aber
dann
für jemanden, der...
Die mit dem halben Commander auf dem Sessel, wohinter das Viech
rausspringt. Ja, genau, dann sowas. Sowas. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, ja, ich will diesen philosophischen... ich will den PK reden hören, wie er wieder 5 Minuten lang redet, bis die anderen sagen, ja, ist gut, du hast ja recht.
Ja, intelligente Leute tun intelligente Dinge in 45 Minuten, sind eigentlich meine Lieblingsserien, aber hat man ja auch nicht immer. Ich meine, bei Star Trek kann man ja wirklich dann froh sein, wenn man immer mal wieder sowas eingestreut bekommen hat. Dann weiß man wenigstens, wo man da steht und so. Ja, also da hat auf jeden Fall diese Melinda Snodgrass auf jeden Fall ein ganz großartiges Drehbuch abgeliefert, dafür es ihr erstes war. Lustigerweise übrigens auch im Zuge des Writers Guild Streiks von 1988. Ah. Dadurch ist sie entdeckt worden. Es gibt auch immer wieder Sinn. Chancen, auch in solchen Situationen für manche Leute. Ne? Ja, ich weiß nicht, also ich bin da bei meiner Bewertung für diese Folge, also ich, für mich ist das eigentlich die 9,9.
Ehrlich so?
Bin ich dazu krass? Nö, ich finde das eine gute Folge.
Du darfst das gar nicht so sagen. Inhaltlich gebe ich dir recht, also inhaltlich kann man nicht viel besser machen. Das ist tatsächlich wahr. Ich würde ein paar Abstriche machen, so links und rechts für eben, dass eben bestimmte Personen überhaupt nicht da sind. Aber dann wäre die Folge wahrscheinlich eine Doppelfolge geworden. Da hatten sie auch keine Zeit für. Also
das wäre auch nicht notwendig gewesen.
Also mindestens bei einer 8, würde ich sagen.
Na gut. Dann divergieren wir aber doch mal richtig viel tatsächlich.
Ja, ich will immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Die 9 würde ich ja. Aber du sagst, es geht bis 9,999.
Ach so.
Dann gebe ich 8,5. Also dann habe ich ja noch ein bisschen Luft nach oben. Weil es kommen ja doch noch Folgen. Die ist halt sehr ernst, diese Folge. Also
das stimmt. Ich hatte nicht viel zu lachen heute.
Also, ja, genau. Ich habe auch keine Zeichnungen an den Rand gemacht. Also insofern hat sie mich schon mitgenommen, die Folge.
Und ich hatte auch gar nicht viele Notizen zu dem eigentlichen Zusammenfassung, weil es ist eigentlich ganz klar gelegt. Also, und es ist auch nicht wirklich irgendwas fragwürdig an dieser Folge. Ja. Deswegen finde ich sie halt auch so gut. Es ist eigentlich, ist sie vielleicht schon zu glatt? Ich weiß es nicht. Nee, also
das weiß ich nicht. Ja, das würde ich so nicht sagen. Also es
der Konflikt ist klar halt in der Folge.
Ja, auch ich finde auch den Konflikt, den der PK mit der Lovar hat, finde ich ja auch sehr schön da drin.
Ja, also wo ich schon ein bisschen sehr bitch-bitch-falsch
aber es ist... Ja, aber warum nicht? Ja. Also der hat also echt Beef mit der Frau. Ich kann das verstehen. Die hat den angepisst. Er hat sein scheiß Schiff verloren. Er war echt nicht glücklich darüber. Also ich meine, wenn man jetzt als Captain sagt, ich habe mein Schiff versenkt.
Ja,
und
sie hat noch ihr Späßchen dran irgendwie. Es ist ja so ein bisschen ich habe nur meine Pflicht getan.
Dabei eventuell auch noch Leute verloren und ich muss mich jetzt hier auch noch dafür rechtfertigen, dass ich von irgendeinem unbekannten Flugobjekt angegriffen wurde und dabei mein Schiff kaputt gemacht habe.
Ja, das kann man wahrscheinlich dann doch nachvollziehen.
Wie ist das? Ich meine, wie ist das im echten Militär? Also wenn ich jetzt sozusagen sage, ich habe hier die Navy und mein Schiff ist verloren gegangen, der Captain hat aber überlebt, der ist jetzt nicht mit seinem Schiff untergegangen.
Schon verdächtig.
Ja, schon verdächtig, ne?
Also, ja, genau.
Was ich ganz am Anfang bei dem Pokerspiel, dieses Spiel, was die Pulaski ansagt, The Man with the X ist übrigens der Karo-König. Die anderen Könige haben ein Schwert in der Hand, aber der Karo-König hat im englischen Blatt, Axt in der Hand.
Das kann durchaus sein, dass es auf den Dingen so ist, ja.
Aber was das genau bedeuten soll, habe ich immer noch nicht verstanden. Warum ist der jetzt? Ist der jetzt die Wildcard oder was? Wer den kriegt, hat gewonnen. Aber bei einem Spiel, wo so viele Karten aufgedeckt werden, ist das auch doof.
Also ein Fazit aus dieser Folge ist auf jeden Fall, dass wir nichts über Poker gelernt haben.
Nee, nicht wirklich.
Das kann man wohl mal so festhalten. Also, nachdem wir jetzt diese Folge durch haben, die ein Highlight der zweiten Staffel meiner Meinung nach ist, kommen wir nächste Woche zu einem ganz anders gelagerten Fall. Mhm. Die Folge heißt The Dauphin oder auf Deutsch die Thronfolgerin.
Ja.
Die Enterprise hat den Auftrag, Salia, die junge Herrscherin des Planeten Dalet 4 von Klafter 3 nach Hause zu bringen. Wow. Auf der Reise verliebt sich Wesley in sie.
Ja.
Ich habe gerade nicht so richtig eine Ahnung, aber gut, ich bleib mal
gespannt. Ich glaube, die war auch nicht so schlecht. Also dafür, dass die alle auf dem Wesley mal rumgehackt haben, fand ich die Folge relativ gut, glaube ich.
Möglicherweise eine gute Wesley-Folge.
So wie ich mich zurückerinnere.
Na gut. Ich freue mich dann mal wieder eine Folge zu sehen, an die ich mich gar nicht richtig erinnern kann. Dann danke ich jetzt erstmal dir, Jan, fürs Mitmachen und weniger zu lachen, diese Folge, aber lustig ist ja trotzdem.
Aber dafür ein Nerd Alert.
Ein Nerd Alert ist drin, der kommt auf jeden Fall. Und den lieben Zuhörern danke ich auch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Was auch immer und ich hoffe, wir hören uns dann das Wetter. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und mit dieser Folge, von der ich keine Ahnung habe, worum es geht. Aber gut. Na, bis dahin. Ciao.
Bis dann.
Tschüss. Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.